Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass Sie dabei sind. Niemand kann die Folgen des Klimawandels mehr ignorieren. Unsere Welt verändert sich. Und während wir lange hier bei uns in Deutschland eher aus der Distanz beobachten konnten, wie dramatisch sich Dürren und Überschwemmungen in anderen Ländern, vor allem denen im globalen Süden, auswirken, so trifft es auch immer häufiger uns. Auch hier zeigt sich eine Trockenheit von historischem Ausmaß. Da reicht gerade nur ein Blick auf den Rhein, auf das ausgetrocknete Flussbett und man weiß schon, was da los ist. Die Politik handelt, aber leider nicht schnell genug. Und mittlerweile sind sich viele Unternehmen ihrer Verantwortung bewusst und stellen sich um, ohne auf Rahmenbedingungen zu warten. Und ein Unternehmen, das sich selbst sehr ambitionierte Ziele im Klima- und Naturschutz gesetzt hat, ist Henkel. Und wenn man auf die Homepage geht, dann ist das Thema Nachhaltigkeit da wirklich ganz präsent, direkt auf der ersten Seite erkenntlich. Und da folgen nicht nur ein paar Floskeln zum Thema Klimaschutz, sondern da wird einem ein umfangreiches Konzept und Strategien präsentiert. Es geht um Dekarbonisierung, um Kreislaufwirtschaft, um neue Rohstoffe, um den Schutz der Natur und das Wohl aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das sind immerhin weltweit 52.000. Es gab auch einen neuen Posten, der geschaffen wurde, nämlich den einer CSO, der Chief Sustainability Officer. Und diese Nachhaltigkeitsmanagerin bei Henkel ist Ulrike Sapiro. Und ich freue mich jetzt, mit ihr hier zu sprechen. Hallo Frau Sapiro, herzlich willkommen.
Hallo Frau Backhaus, freue mich sehr, da zu sein.
Ich habe das gerade gesagt, Ihre Position der Nachhaltigkeitsmanagerin wurde neu geschaffen. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Natürlich gab es bei Henkel schon vorher ein sehr engagiertes und etabliertes Nachhaltigkeitsteam, das mit dem Unternehmen zusammen sehr viele Ziele bereits verfolgt hat und auch sehr gut Fortschritt gemacht hat. Aber in der Tat, letztes Jahr 2021 hat sich Henkel entschlossen, da doch noch einen Chief Sustainability Officer mit reinzubringen. Und ich bin sehr froh, dass ich da mithelfen kann und mit dem Unternehmen da die nächste Stufe erreichen kann, hoffentlich.
Das heißt, das Bewusstsein war schon lange da, aber für die Umsetzung braucht es wahrscheinlich auch jemanden, der, ich sag mal, den Überblick hat. Welche Aufgaben haben Sie konkret im Unternehmen?
Ja, ich denke, meine Aufgabe sehe ich vor allen Dingen darin, vielleicht nochmal eine strategischere Ausrichtung für Henkel zu bekommen zum Thema Nachhaltigkeit. Denn das hat sich ja doch als Thema sehr stark von einem, wenn wir mal 10 Jahre oder 15 Jahre zurückgehen, von einem eher Effizienz- und Umweltstandards-Thema in ein sehr viel breiteres, jetzt auch durch die Terminologie von Environment Social Governance, ESG, Kontext entwickelt. Auf der einen Seite, also es wird also immer breiter, immer umfangreicher, was die Themen Nachhaltigkeit betrifft. Und Sie hatten es ja in der Anmoderation schon erwähnt. Das geht wirklich von Umweltthemen im breitesten Sinne bis zu sozialen Themen, aber auch, wie wir unser Unternehmen steuern und führen, nach welchen Prinzipien wir arbeiten. Da schauen natürlich immer mehr Stakeholder auch darauf. Also auf der einen Seite die Breite, auf der anderen Seite auch die Langfristigkeit vieler dieser Dinge, an denen wir arbeiten. Und da wirklich auch nochmal fürs Unternehmen und unsere Stakeholder zu sagen, wo wollen wir langfristig hin? Was für Ziele, was für Outcomes, was für Ergebnisse wollen wir erreichen? Für uns in Henkel natürlich, aber auch gesellschaftlich im Allgemeinen. Die Erwartung ist durchaus da und das sehe ich so als meine Aufgabe mit zu definieren und zu artikulieren.
Sie sind ja schon länger in diesem Bereich tätig, auch für andere Unternehmen, waren vorher auch bei Coca-Cola. Ich frage mich manchmal, wieso spielte das lange keine große Rolle bei Unternehmen? Also fehlten die politischen Vorgaben oder fehlte die Weitsicht, wie relevant das Thema Nachhaltigkeit noch werden könnte? Was glauben Sie, wo liegen so die Punkte in der Vergangenheit, warum das nicht so früh genug wahrgenommen wurde?
Ach, ich glaube, das sind sehr viele Faktoren, die Sie mit reingespielt haben. Ich denke, was wir jetzt wissen, auch durch die Wissenschaft, die sich sehr stark weiterentwickelt hat bei einigen der Themen Klima, zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, aber auch wie sich Stakeholder im Allgemeinen, aber insbesondere auch die Verbraucher doch stark gewandelt haben, dass das nicht mehr nur ein Nachhaltigkeit ist nicht mehr etwas, was man mal so nebenbei macht als, als Wohlfühlprogramm, sondern dass das wirklich ganz tief in die Art und Weise, wie Unternehmen operieren, wie sie sich nach vorne entwickeln, wie sie zum Teil auch ihr Geschäft definieren, hineingreift. Also da hat sich in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen, auch eben dadurch, dass ich in dem Thema schon so lange drin bin, sehr, sehr viel getan. Und wir gucken uns wirklich gerade eine Transformation an, des Selbstverständnisses von Unternehmen, des, wie Erfolg auch gemessen wird in Unternehmen. Ja. Und das wird sicher noch sehr viel spannender in der Zukunft. Ich glaube, da sind wir gerade so an dem nächsten Schritt. Aber da muss ich sagen, das freut mich eben, dass ich da eben jetzt auch in Deutschland dabei Henkel mitarbeiten kann.
Ich finde das ganz spannend, den Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich den Erfolg zu messen. Also das heißt, da verändern sich jetzt gerade die Währungen, sag ich mal. Gibt es da jetzt neue Währungen, an denen man vielleicht Erfolg misst als bisher?
Ich denke schon. Ich glaube, das ist Währung ist ein sehr interessanter Begriff, den Sie da nehmen. Wir wissen ja, Unternehmen werden finanziell in Währungen Euro oder Dollar bewertet. Es gibt da verschiedene Indikatoren natürlich, Profit, EBIT und so weiter. Aber eben in Währungen. Und das Nachhaltigkeitsthema bringt da noch ein paar dazu. Das ist sehr komplex. Ja. Aber zum Beispiel die Währung von CO2-Emissionen, sowohl im direkten Geschäft als auch in der Lieferkette, ist eine neue Währung, die sich gerade etabliert. Und die merkt man auch immer mehr Verständnis, breiteres Verständnis auch findet. Ja, also es ist ja auch wie eine neue Sprache, die da sich entwickeln muss zwischen Unternehmen und Stakeholdern, die sich also verständigen müssen, wenn es also nicht nur um Dollar oder Euro geht, sondern um auch CO2-Emissionen oder Kreislaufwirtschaftsindikatoren. Was für eine Sprache nutzen wir da eigentlich und was meinen wir damit? Und das ist sicher noch nicht ausgestanden. Also da gibt es auch noch viele Missverständnisse. Aber ich freue mich da doch sehr, dass sich das doch durchaus etabliert und auch etabliert in einer sagen wir mal in einer Community oder unter Menschen, die wirklich sehr stark finanziell getrieben sind. Ja, also wenn wir so sehen, wo die Investoren, die Finanzmärkte hingehen, was die jetzt für Fragen stellen, die sie vor 10 Jahren noch nicht mal definieren konnten, zum Thema, was machen Unternehmen denn in Sachen Dekarbonisierung, was sind sie für Ziele, nach welchen Maßstäben wird das gemessen? Also da hat sich der Dialog schon sehr, sehr weiterentwickelt.
Ja, das ist total interessant, weil wir befinden uns ja immer noch in einem Wirtschaftssystem, das auf ständigen Wachstum basiert. Und da muss es jetzt darum gehen, dass wir einen neuen Wert schöpfen, nämlich Nachhaltigkeit. Und das muss man ja irgendwie erstmal vermittelt bekommen. Ich stelle mir das nicht einfach vor.
Ja, und ich glaube, der Trick ist, ich glaube, niemand sagt, dass das Wachstum jetzt kein Thema mehr ist. Das brauchen wir natürlich, brauchen wir auch, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und auch weiterhin zu entwickeln. Ja, es ist ja nicht so, dass wir alle Probleme gelöst haben. Ja, globale Armut ist nach wie vor ein Thema und das lässt sich nicht durch eine Stagnation im Prinzip lösen. Es lässt sich im Prinzip nur dadurch lösen, dass wir wirtschaftlich weiter wachsen. Aber wir müssen halt ausgeglichener wachsen und eben nachhaltiger wachsen. Wir dürfen eben nicht mehr wachsen in einer linearen Welt, wo wir Ressourcen aus der Erde holen und dann in Produkte umwandeln und dann wegwerfen, ja? Sondern die Kreislaufwirtschaft ist ein ganz, ganz großes Thema, dass wir eben Ressourcen schont und idealerweise ressourcenneutral weiter wachsen und eben Mehrwert schaffen und Wohlstand schaffen. Darum geht's, ja. Es ist nicht nur Wachstum um des Wachstums willen, sondern es geht ja darum, Wohlstand zu schaffen und zwar für eine so breite Bevölkerung wie möglich.
Also nicht nur unternehmensintern darauf bezogen, sondern es geht um eine Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube auch, diese Verantwortung ist teilweise neu. Die hatten, glaube ich, nicht alle Unternehmen vor 10, 20, 30 Jahren.
Ja, und wir kennen ja alle die philosophischen und ökonomischen Konzepte, die immer, ja, die in Wellen durch die Wirtschaft und Gesellschaft wabern. Ich denke, davon ist einiges jetzt auch ganz klar jetzt zur Frage gestellt. Und ich denke, viele Unternehmen und wie gesagt, insbesondere nicht nur die Unternehmen, nicht nur die Zivilgesellschaft deutet darauf hin, sondern auch eben die Politik und die Finanzmärkte. Wir sind uns alle im Klaren, dass sich was verändern muss, aber natürlich kann sich das nicht von heute auf morgen verändern. Wir haben ein Wirtschaftskonzept oder eine Struktur und ein System, das hat sich über die letzten 200, 300 Jahre so entwickelt. wir werden das nicht von heute auf morgen umbauen. Aber ich denke, es gibt wirklich da jetzt eben zusehend mehr Indikatoren, nach denen wir bewerten, ob wir wirklich erfolgreich sind, ob wir nachhaltig sind und wie wir in der Zukunft auch weiter uns im Markt bewerten werden. Und deswegen ist für uns in Henkel eben Nachhaltigkeit auch eben nicht nur ein Wohlfühlprogramm oder ein Programm an der Seite, sondern wirklich tief integriert in unser Verständnis, wie wir Wachstum schaffen wollen, wie wir eine Purposeful Growth Agenda, also unsere Geschäftsstrategie langfristig ausrichten. Da sitzt Nachhaltigkeit neben Innovation und Digitalisierung ganz im Zentrum und ist damit also wirklich auch ein wesentlicher Faktor, wie wir denken, dass wir uns im Markt, unseren Kunden, unseren Verbrauchern gegenüber in der Zukunft positionieren und auch wirklich da verteidigen werden.
Ja, und Henkel hat ja diese sehr umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie aufgestellt und dieses Jahr auch vorgestellt. Ich habe, also auf Ihrer Internetseite kann man sich das durchlesen, angefangen das durchzulesen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, bei welchem Punkt wir da anfangen sollen. Was hat denn bei Ihnen oberste Priorität in dem Zusammenhang, Frau Sapiro?
Ja, es freut mich schon mal, dass Sie da geschaut haben und dass, wenn Sie sich das so anschauen, was wir sagen, was wir anbieten, wie wir artikulieren, was wir zum Thema Nachhaltigkeit tun oder wo wir hinwollen, dass Sie durchaus mitnehmen, dass wir das sehr ganzheitlich betrachten. Also das ist schon wichtig und auch mit Absicht wichtig, denn wie ich gesagt hatte, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema. Es geht wirklich um Umweltfragen, Sozialfragen, aber auch, wie wir uns als Unternehmen, unseren Stakeholdern gegenüber positionieren und engagieren. Das wollten wir alles damit zusammenbringen. Das ist das eine. Zweitens, ich glaube, ist mir auch wichtig zu sagen, dass wir das nicht mal so eben aus der Luft gegriffen haben und uns überlegt haben, wie können wir das neu aufstellen oder überhaupt aufstellen, und davor gab es nichts. Also Nachhaltigkeit gerade bei Henkel ist eigentlich Teil der ganzen Unternehmensgeschichte, der Gründungsgeschichte seit Fritz Henkel in 1876. Da hat es immer wieder sehr klar auch Beweise oder Beispiele gegeben, wie also sowohl in der Umweltseite als auch zur sozialen Verantwortung Henkel doch neue Standards gesetzt hat und sehr viel Gutes bewirkt hat. Das heißt, wir haben das sehr, sehr stark als unsere Identität bei Henkel auch verankert. Aber wir wollen natürlich in die Zukunft schauen. Und deswegen ist uns diese neue Strategie ganz wichtig, die unsere bestehenden Ziele nochmal aufnimmt und eben in einen langfristigeren und größeren Rahmen setzt. Sie fragen mich, was ist jetzt da am allerwichtigsten? Ich habe da wirklich Schwierigkeiten, das auszuwählen, denn viele dieser Themen sind auch miteinander verbunden. Ja, man kann nicht sagen, wir machen jetzt hier nur Klima, wir machen nur Dekarbonisierung und wir vergessen das ganze Thema Gleichberechtigung und soziale Teilhabe. Ja, wir können nur viele unserer Ziele erreichen, indem wir auch als Unternehmen diverser und inklusiver werden, indem wir auch Frauen in Managementpositionen ein ausgeglichenes Bild geben. Das bedingt sich ja alles gegenseitig. Mir ist es auch wichtig, glaube ich, oder das ist für Unternehmen auch wichtig, dass sie nicht nur sagen, was sie tun wollen, ja, was sie in Sachen Dekarbonisierung, was sie in Sachen Kreislaufwirtschaft bis da und dahin erreichen wollen, sondern dass sie auch sagen, wie sie das erreichen wollen. Und wir waren da sehr, sehr klar. Wir haben gesagt, wir haben drei große Hebel, mit denen wir alle unsere Ziele irgendwie erreichen oder denen näher kommen können und die wir brauchen dafür. Der eine ist mal unsere Leute, ja, unsere Leute in Henkel, diese 52.000 Mitarbeiter, die wir haben. Wir müssen die alle mitnehmen und die müssen alle einen Beitrag leisten können, sowohl in der Arbeit als auch in ihrem persönlichen Leben. Die müssen das Thema Nachhaltigkeit für sich verstehen und dann eben auch umsetzen. Sonst, wenn wir das nur in Einzelprogrammen machen, wird das nichts werden. Und deswegen haben wir da auch in ein neues Trainings- und Engagement-Programm investiert. Das nennen wir Sustainability at Heart. Das baut so ein bisschen von der Sprache auf unser Unternehmenszweck, auf unseren Purpose auf, indem wir wirklich Mitarbeiter mitnehmen zu dem Thema Nachhaltigkeit, Klima und den Einzelthemen, um sie wirklich zu engagieren.
Also in Seminaren ist es dann, Frau Sapiro, oder ist es auch so im alltäglichen Umgang, vielleicht auch in der Kantine, im darauf achten, dass man keine Papiere ausdruckt, all das auch?
360 Grad, absolut. Okay. Natürlich ist da sehr viel Training, natürlich ist da auch sehr viel Seminare dabei, die auch frei wählbar, auch sehr flexibel zu gestalten sind. Es ist aber auch integriert in Teambuilding, in freiwilligen Einsätze, die wir auch machen. Es ist natürlich auch was, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, was Mitarbeiter jeden Tag sehen, wenn sie ins Büro kommen oder wenn sie in die Fabrik kommen, wenn sie kommen, dann sollten sie das wirklich auch sehen und in ihrem täglichen Leben dann auch die richtigen Beweise, wenn man so möchte, haben. Also als erster Bereich sind unsere eigenen Leute. Der zweite große Hebel sind natürlich unsere Produkte und Technologien, unsere Innovation, was wir an den Markt bringen, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, wie wir den Verbrauchern die Möglichkeit geben, durch unsere Produkte auch Energie einzusparen, Wasser einzusparen, zu recyceln und so weiter.
Das heißt, und der dritte Bereich. Es ist wieder bei Verpackung oder bei den Inhaltsstoffen der Produkte?
Sowohl als auch. Natürlich haben wir Ziele, was unsere Verpackung, das ist auch in unserer Verantwortung natürlich, was wir mit Verpackungen, wie wir sie rezyklierbar machen, wie wir uns engagieren, dass sie gesammelt und rezykliert werden und wie wir dann auch wieder Rezyklat in unseren neuen Verpackungen, wenn wir Plastik zum Beispiel haben, wiederverwerten oder wie wir andere Verpackungsmaterialien weiterentwickeln oder substituieren. Das ist unsere Verantwortung. Aber den Verbrauchern auch mit an die Hand zu geben, was sie tun können, wie sie zum Beispiel, wenn in neue Lösungen anbieten, zum Nachfüllen, ja, dass sie also nicht Einwegverpackungen nutzen müssen, sondern sie haben die Möglichkeit nachzufüllen. Wir geben die Möglichkeiten eben auch andere Materialien zu benutzen, die gleichen Produkte, die gleichen Ergebnisse zu haben. Aber dass sie auch auf ihrer Seite, wir haben ja sehr viel Waschmittel zum Beispiel und Körperpflegeprodukte, dass auf der Seite dann, wenn die Verbraucher das zu Hause haben und nutzen, dass sie auch da sehr viel tun können. Ja, dass sie zum Beispiel ohne Probleme unsere Waschmittel mit 20 Grad Waschtemperatur benutzen können, wird immer noch sauber und sie sparen Wasser und sie sparen auch natürlich Energie. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir auch sehr stark mit kommunizieren wollen und unsere Verbraucher auch mitnehmen müssen. Ja.
Ja, okay. Das heißt, Waschmittel, das dann auch ressourcenschonend ist, würde dann das bedeuten auch.
Genau so ist es. Also natürlich bringen wir diese Aspekte in alle unsere Produkte mit hinein, aber wir haben natürlich auch so Produktmarken wie Love Nature. Das ist wirklich ein Produkt aus dem Waschmittelbereich, das wirklich von A bis Z einmal des gesamten Aspekte von der Verpackung, also völlig rezykliert und rezyklierbar von der Verpackung her nimmt. Sie ist sehr gute Waschqualität, auch zu niedrigen Temperaturen, was den Verbrauchern hilft, Energie zu sparen zu Hause. Und es ist weitestgehend auf natürlicher Basis und ohne tierische Inhaltsstoffe. Also es
gibt das angenommen, Frau Sapiro? Ist das so, dass die Leute da eher zu dem Waschmittel greifen als zu den herkömmlichen?
Die Leute gibt es ja nicht. Ja. Es gibt ja nicht nur die Verbraucher im Allgemeinen nicht. Es gibt sicher Verbraucher, und das sehen wir natürlich durch den Absatz von Love Nature, die so etwas schätzen und die es auch genau suchen. Und wir wissen auch, dass dieser Anteil sich vergrößert. Aber natürlich können wir nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Es gibt jeder sucht etwas anderes. Was wir eben versuchen, ist so weit wie möglich unsere Verbraucher, unsere Kunden abzudecken und ihnen zu geben, was sie brauchen. In erster Linie natürlich gute Qualität und Wirkkraft und im zweiten dann damit auch die Nachhaltigkeitsaspekte zum Thema Verpackung, Kreislauf und Dekarbonisierung und so weiter.
Das heißt, Sie erziehen Ihre Kunden nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt.
Ich glaube, wir brauchen sie nicht zu erziehen. Ich denke, da ist jetzt so viel Momentum auch in der Gesellschaft. Aber was wir natürlich auch respektieren müssen, ist, dass es zwar die Erwartung gibt, dass Produkte und Marken ihre Verantwortung ernst nehmen und Verbrauchern die Möglichkeit geben, sie zu nutzen und gleichzeitig etwas für Nachhaltigkeit zu tun. Aber wir müssen natürlich gerade im jetzigen Umfeld auch sehr, sehr klar sehen, dass wir auch auf Kosten schauen müssen und dass die Verbraucher uns auch natürlich nach ihren Marken schauen, wie können sie auch ihre Budgets handeln. Also das ist jetzt zurzeit natürlich ein ganz großes Thema, wo wir auch natürlich ganz genau drauf sehen, wie können wir auch Nachhaltigkeit preisbewusst umsetzen oder andersrum, wie können wir Verbrauchern einen guten Preis erreichen und gleichzeitig nachhaltig sein.
Wie weitgreifend ist eigentlich das Nachhaltigkeitskonzept? Also bezieht sich das auf alle Standorte in den 56 Ländern, den 170 Produktionsstätten?
Absolut. Also wir machen ja keine Doppelstandards. Wenn wir sagen, wir wollen etwas als Henkel, wir stehen für etwas als Henkel, dann stehen wir dafür global in allen unseren Standorten. Natürlich ist die Umsetzung und was ist Priorität abhängig vom Standort. Also wir scheren da auch nicht alle über einen Kamm und sagen, ihr müsst jetzt alles so machen wie in Düsseldorf-Holthausen. Das wäre ja weder realistisch noch wirklich zielführend. Aber da geht es eben dann auch, ist halt wichtig, dass wir Mechanismen haben, auch Unternehmen generell Mechanismen haben, wie wir diese globalen, sehr hohen Ziele dann effektiv in die Region, in die Länder dann übertragen. Und wir haben zum Beispiel dazu einen Nachhaltigkeits-, ein Sustainability Council, nennen wir das bei uns in Henkel. Das ist im Prinzip unsere unter dem Vorstand das Entscheidungs- und das Steuerungsgremium für alle Fragen für Nachhaltigkeit. Also da sind unsere Business Units dabei, da ist unsere Forschung und Entwicklung drin, das ist Marketing drin, aber auch die zentralen Funktionen wie zum Beispiel Einkauf. Und da kommen wir zusammen 6-mal im Jahr und gucken uns wirklich an, was sind unsere Ziele, was meinen wir da, was heißt das, was heißen die, was sind die Indikatoren und die Faktoren, wie wir das erreichen, wo stehen wir, was sind die großen Herausforderungen und wie gehen wir das gemeinsam an. Also da haben wir wirklich einen guten Verbindungspunkt, wo wir das dann auch praktisch in die Wege leiten und auf die Straße bringen, wie man so schön sagt, diese hehren Ziele, die wir uns gesetzt haben.
Und ist es dann so, dass das alles bei Ihnen auf dem Schreibtisch landet und Sie sozusagen organisieren und strukturieren dann, weil das ist ja eine sehr umfangreiche Aufgabe, Sie strukturieren, was dann zu tun ist?
Also erstmal habe ich ein sehr, sehr gutes, zentrales, kleines, aber feines Team, die mir da natürlich zur Seite stehen. Und wir haben sehr viele, nicht sehr viele, aber wir haben dann auch natürlich Experten für die einzelnen großen Bereiche. Also wir haben einen Experten für Klima und wir haben Experten für Kreislaufwirtschaft, Natur und Social Impact. Also die thematisch das Thema, sagen wir mal, für das Unternehmen zusammenfassen und natürlich auch sehen, was sind die Erwartungen draußen, wie entwickelt sich die Politik, wie entwickelt sich die Wissenschaft, was ist Best Practice auch, ja, von zum Teil von anderen Unternehmen. Wir sind da auch nicht zu fein, von anderen zu lernen natürlich. Aber unsere Aufgabe ist vor allem, dieses Wissen ins Unternehmen zu übersetzen und dann entsprechend die Teams in den anderen Funktionen und in den Business Units mitzunehmen und sagen, guck mal Leute, da müssten wir hin, das haben andere gemacht, das ist das, was gut läuft. Wie stehen wir denn da und wie können wir gemeinsam arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, die Standards dahinter gut zu setzen und dann natürlich uns regelmäßig auf dem Laufenden zu halten, wie wir da zusammen Fortschritt machen. Und das tun wir dann eben durch Arbeitsgruppen.
Und wie offen sind da die ganzen Abteilungen ihren Plänen und konkreten Strategien gegenüber?
Also eine Sache, die mir wichtig war, als ich zu Henkel gekommen bin, war nicht so sehr zu sagen, wo steht das Unternehmen jetzt, sondern wo will es hin? Und wie passt das zusammen mit der Kultur, mit den Veränderungen im der Leadership? Ja, wo will die Leadership, wo will die Führungsriege hin? Und wie wird das auch übersetzt in eine neue Art der Zusammenarbeit oder die zukünftige Art der Zusammenarbeit. Und das ist bei Henkel, muss ich sagen, da hat sich unwahrscheinlich eine große Veränderung getan in den letzten Jahren, denke ich. Das sieht auch, glaube ich, wurde mir beim Onboarding auch ganz klar kommuniziert. Wir wollen inklusiver werden, wir wollen mehr Entrepreneur denken, Empowerment sind ja alles die Anglizismen, die ich da gar nicht mehr weiß, wie die auf Deutsch heißen. Aber wir verstehen alle, was wir meinen.
Ermächtigung oder so, ja, genau. Selbstwirksamkeit, all diese Sachen.
Ja. Genau. Ist auch offener sein und das ist eben wichtig. Und ich habe in diesen anderthalb Jahren, die ich jetzt hier bin, wirklich sehr, sehr viel Offenheit und Leidenschaft, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Also das ist wirklich eine offene Tür, wo Menschen, wo Teams, wo von der Führungsriege bis in die Experten und auf die lokale Ebene wirklich unwahrscheinlich für brennen und sagen, wie können wir hier weiter, wie können wir vorankommen. Also das sehe ich durchaus und das gibt mir sehr viel Kraft. Ist nicht einfach. Ich meine, wie gesagt, wir hatten es schon kurz angesprochen. Ist nicht einfach. Wir reden hier nicht über ein Wohlfühlprogramm, sondern über eine Transformation. Die schwierig wird, ja, also da mache ich mir gar keine Illusionen. Gerade in den jetzigen Umständen ist das nicht einfach, aber wir müssen unseren Blick wirklich auf die nächsten 10, 20 Jahre richten und sagen, wo wollen wir hin? Was ist unser Erfolg, den wir bis dahin erreicht haben wollen? Und dann gehen wir auf den Weg, Schritt für Schritt.
Also man kann schon sagen, das Unternehmen steht oder ist unmittelbar in einer grundlegenden ökologischen Transformation.
Das kann man so sagen, ja. Und das muss, glaube ich, auch, das ist auch jedem klar, ja. Denn wir können als Gesellschaft und Wirtschaft, denke ich, wissen wir alle, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können. Ich denke, wir sollten nicht verzweifeln, denn wir haben ja, das ist ja die Ironie eigentlich, wir haben schon seit Jahren im Prinzip die Lösung auf dem Tisch. Ja? Wir wissen, dass wir, wie wir Kreislaufwirtschaft besser umsetzen. Wir wissen, wie wir dekarbonisieren können. Es hat halt bisher aus verschiedenen Gründen vielleicht der letzte Impuls gefehlt, dass wirklich anzugehen, auch zu finanzieren, auch möglich zu machen von der wirtschaftlichen Seite. Ich denke, die Rahmenbedingungen ändern sich gerade ganz radikal, sowohl was das wirtschaftlich-finanzielle betrifft, als auch natürlich die Geopolitik, die dahinter steht. Also insofern sehe ich da durchaus auch einen kleinen Lichtschein, der sich durch die jetzige Krise quasi durchkommt. Denn es wird wirklich das Thema, ja, sagen wir mal, den Business Case oder den Transformationsdruck nochmal von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare nochmal um einiges steigern. Ja. Und da gehe ich von aus.
Ja, absolut. Aber ich glaube, auch bis 2030 will das Unternehmen 100% des Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen, habe ich gelesen. Jetzt braucht es dafür natürlich die Möglichkeiten, an Strom aus erneuerbaren Energien zu kommen. Und Sie haben ja gerade angesprochen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Aber erwarten Sie da auch noch mehr von der Politik oder sehen Sie die Verantwortung wirklich beim Unternehmen selber zu investieren, zum Beispiel in erneuerbare Energien?
Natürlich ist es sehr stark in unserem eigenen Interesse und Verantwortung, dass wir investieren, aber das können wir nicht tun, ohne dass es einen politischen Rahmen und eine politische Willensbekundung gibt, die sich dann natürlich auch entsprechend in Infrastruktur, in Planungsgenehmigungen und so weiter niederschlägt. Da müssen wir zusammenarbeiten. Das ist nicht entweder oder, das ist ganz, ganz enge Zusammenarbeit, die da sein muss und die da notwendig ist. Ja, ich bin mir vollkommen im Klaren, dass zurzeit es einen unwahrscheinlichen Druck gibt, ganz kurzfristig Lösungen für die jetzige Energiekrise zu finden. Aber ich sehe natürlich ganz stark, und das haben wir, wenn wir zurückdenken, nicht so lange her, gab es einen Koalitionsvertrag, der sehr deutliche Signale gesetzt hat in Richtung Ausbau der Erneuerbaren, in Richtung Energiewende, in Richtung nachhaltiges Wirtschaften. Daran halte ich mich und daran denke ich, darauf werden wir bestimmt bald zurückkommen. Oder ich hoffe, das ist auf jeden Fall nicht vom Radar gefallen. Denn da müssen wir hin, in der Tat. Also wie Sie sagen, wir haben unsere Ziele gesetzt. Wir haben damit, und ich denke, viele Unternehmen, das ist auch wichtig, dass Unternehmen sagen, hier ist, wo wir stehen, hier ist, wo wir hinwollen. Wir wollen, als Henkel haben wir uns dem 1,5-Grad-Ziel, dem globalen, verschrieben. Wir haben gesagt, wir richten uns nach den neuesten Standards wie SBTI, um dann unsere eigenen Ziele davon abzuleiten. Haben gesagt, wie wir das, was das heißt für unsere eigenen Produktionsstätten. Das hatten Sie ja schon erwähnt. Wir wollen bis 2030 voll erneuerbare Strom nutzen und wir wollen 67% unseren CO2-Fußabdruck in der Produktion reduzieren bis 2030 und auch 30% in diesem sogenannten Scope 3, also in dem, was wir einkaufen in Sachen Rohstoffen und Verpackungsmaterialien. Also da haben wir uns für diese 10 Jahre sehr klare Ziele gesetzt und gesagt, da wollen wir hin. Und jetzt sagen wir auch, wir haben eine Ambition, darüber hinaus bis 2040 da noch weiterzugehen. Also da haben wir, jetzt setzen wir die nächste Richtung schon. Und ich glaube, das ist wichtig, denn das gibt auch das Signal zurück zur Politik auf der anderen Seite, zu sagen, hier sind Unternehmen, die wollen mit euch arbeiten, die wollen in die gleiche Richtung gehen.
Sind schon viel weiter als die Politik häufig. Ne?
Zum Teil, aber ja. Das heißt ja, es gibt also da wirklich eine Nachfrage, wenn man so sagen möchte, im Markt der Unternehmen, da in diese Richtung weiterzugehen.
Jetzt hat allerdings vor kurzem der CEO von Henkel, Carsten Knobel, in der Pressesitzung erläutert, dass Henkel auch einen Kohlekessel in Düsseldorf betreibt, der eigentlich im Herbst vom Netz gehen sollte und der jetzt erstmal vorerst weiterlaufen soll, wegen des potenziellen Mangel an Gas. Wird so eine Entscheidung mit Ihnen als CSO innerhalb des Unternehmens abgesprochen oder hat die Produktionssicherheit einfach Priorität?
Na, wir diskutieren wir reden ständig miteinander und das ist das Schöne auch, weil wir eben so gut vernetzt sind intern und wir besprechen auch schon seit seit Anfang des Jahres, sicher seit sich das die Situation so ein bisschen angedeutet hat, sprechen wir sehr intensiv nicht nur über Alternativen oder über Krisenmanagement, sondern auch natürlich um weitere Möglichkeiten der Effizienz in Sachen Energienutzung und so weiter. Also wir sind da sehr, sehr eng im Austausch, aber Sie haben recht. Wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt durch diese akute Krise hindurchkommen. Und es wird niemandem geholfen sein, wenn wir unsere Produktion zumachen müssen, die Jobs verlieren oder einfach keine Produkte auf den Markt tun können. Also insofern schauen wir da auch zurecht, denke ich, ist das auch richtig, dass wir durch diese jetzige kurzfristige Krise schauen, dass wir so sicher wie möglich durchkommen, Stabilität haben und gleichzeitig aber eben nicht aus dem Auge verlieren unsere Pläne für Erneuerbare. Und auch da machen wir Fortschritt, ja, also bei den Erneuerbaren gleichzeitig erneuerbare Stromverträge, zum Beispiel Biogas. Da haben wir ja nicht aufgehört, deswegen daran zu arbeiten. Also wir müssen halt beide Dinge gleichzeitig tun.
Also genau, man muss beide Regler hochfahren, damit die Produktion gesichert ist und das andere sich aber dabei weiterentwickelt. Welche Option hat Henkel noch, um auf die Strom- und Gaskrise zu reagieren? Haben Sie jetzt zum Beispiel Überlegungen, Mitarbeiter wieder ins Homeoffice zu schicken oder solche Sachen?
Wir schauen uns verschiedene Optionen an. Das geht durch die Bank, was es an Möglichkeiten gibt. Aber ich kann dazu jetzt nichts sagen. Das wäre Spekulation. Es verändert sich ja auch die Situation alle paar Wochen, jetzt auch schon seit Freitag wieder. Also insofern, wir werden uns das anschauen. Was mir wichtig ist, und ich glaube dem Unternehmen, ist, dass wir Szenarien haben, dass wir Optionen haben und dass wir die jederzeit, je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, dann auch dementsprechend implementieren können.
Jetzt haben wir ja noch einen Punkt, den hatten Sie eben schon mal angesprochen, nämlich den Verbraucher selber, also wir alle. Auch an den appellieren Sie ja. Also wir können alle mitwirken, um nachhaltig zu handeln. Aber woher weiß denn eigentlich der Verbraucher, dass Henkel jetzt diese umfassende Nachhaltigkeitsstrategie aufgestellt hat? Wie kommunizieren Sie das nach außen?
Das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, wir sind ja alle Verbraucher, ja? Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit wir absorbieren können, was jedes Unternehmen tut. Ich denke, wir haben natürlich eine Verantwortung, offen und transparent zu sein. Deswegen ist es auch wichtig, wie Sie anfangs schon gesagt haben, dass wir auf der Webseite, da wo der erste, sagen wir, unser Shop-Window sozusagen, unsere Ausstellungsfläche zur Allgemeinheit, dass wir da klar sind.
Regal, oder? Also irgendwo muss man ja im Supermarkt auch wissen, ich nehme das Produkt, weil ich weiß, da achtet jemand auf Nachhaltigkeit.
Das ist in der Tat so. Also wir kommunizieren ja auch auf den Produkten selber. Sie können auf den verschiedenen Produkten verschiedene Label sehen, die wir je nachdem benutzen, was wir im Angebot haben. Wir haben auch darüber hinaus ganz speziell verbraucherorientierte Kommunikation, die natürlich auch über die sozialen Medien läuft, wo nochmal Hintergrund erklärt und erläutert wird zu den einzelnen Produkten, ihren Verpackungen, was sie tun, was wir dazu tun. Also das ist dann auf der Markenebene, ist das dann sehr, sehr stark verankert, nicht als Henkel allgemein. Und ich denke, das ist es auch richtig. Die andere Sache würde ich noch gerne hinzufügen wollen, ist natürlich, dass unsere Produkte bei den Einzelhändler natürlich im Regal stehen. Und da ist natürlich die Gelegenheit, und das tun wir auch sehr viel, mit unseren Kunden, also den Einzelhändlern, auch sehr stark zusammenzuarbeiten. Wie können wir gemeinsam den Verbrauchern die Informationen geben, auf eine neutrale und auch sehr informative Art und Weise. Auch da wieder natürlich die modernen Medien und sozialen Medien nutzend, aber auch die Gelegenheit, wenn er oder sie schon vor dem Regal steht, wie können sie dann besser verstehen, was zum Beispiel die Verpackung beinhaltet, dass sie rezyklierbar ist, wie viel Rezyklat da drin ist. Und dann können da natürlich Verbraucher ihre Wahl treffen.
Ich glaube, der Bedarf an solchen Aufklärungskampagnen ist relativ hoch, weil man möchte ja auch wirklich wissen und transparent haben, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Manchmal fehlt das so ein bisschen, finde ich, dass man da nicht genau einschätzen kann, wer macht jetzt tatsächlich was.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, und ich respektiere das vollkommen. Ja. Also Transparenz ist auch etwas, das wir bewusst in unsere Nachhaltigkeitsstrategie als einen der Säulen, wenn man so möchte, unter dem Thema Governance mit artikuliert haben. Denn das ist wirklich eine Grundlage, dass wir sagen, wir stellen uns ja, den Fragen und wir stellen uns, wir sind sehr, sehr offen in unserem ganzen Berichtswesen. Wir sind sehr offen und beteiligen uns auch an Fragebögen und anderen Erkundigungen, die kommen von unseren Stakeholdern und engagieren uns natürlich auch proaktiv in den Dialog. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig für uns, dass wir da klar sind, dass wir da uns nicht verstecken. Auf der anderen Seite, und ich glaube, diese Diskussion zeigt das auch, ist, dass Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema. Und es ist nicht nur gut oder böse oder es ist nicht schlecht und oder weiß und schwarz, sondern es muss ständig eine Abwägung getroffen werden. Ja? Mhm. Zum Beispiel ist ein klassischer Konflikt zwischen CO2-Emissionen zu reduzieren und Abfall zu vermeiden. Wir haben natürlich ein sehr, sehr heißes Thema mit dem Thema Plastik. Ja, wie können wir Plastik, wenn man es aus dem Abfallthema guckt, ist ein sehr abfallbelastetes Material, wenn man so möchte. Der Kunde sagt, ich will kein Plastik, das ist zu viel Risiko mit Abfall. Auf der anderen Seite, wenn das gut gesammelt und rezykliert wird, ist Plastik eigentlich das Material mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Ja, es ist sehr komplex. Ja. Und es ist, also insofern ist es nicht unbedingt immer nur eine Geschichte. Ich glaube, was wichtig ist, deswegen wieder zurück zum Thema Transparenz, deutlich zu machen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig und was sind die Schritte, was sind die Beweise, die aktuellen Beispiele, die wir Kunden, aber auch natürlich unseren Stakeholdern geben können, wie wir das in der Praxis umsetzen. Und ich bin mir sicher, da sind nicht immer alle mit uns einer Meinung, aber ich glaube, wir müssen es erklären.
Ja, absolut, unbedingt. Das ist, glaube ich, eh das Wesentliche, dass man Dinge erklärt und nicht immer voraussetzt, dass man diese komplexen Strukturen, die ja im globalen Zusammenhang alle noch komplexer werden, wenn wir an die Lieferketten denken und all das, dass man das sofort versteht. Was ist denn eigentlich Ihre Motivation für das Thema Nachhaltigkeit und gerade in der Wirtschaft dafür zu sensibilisieren?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, nee, das Thema Nachhaltigkeit, das betrifft mich nicht. Das habe ich keine Meinung dazu. Es ist wirklich, jeder hat eine Meinung dazu. Mhm. Und manchmal ist es die Meinung, ich finde das alles überzogen oder hysterisch, aber die meisten Menschen sagen, nein, das berührt mich, das ist mir persönlich wichtig, ich mache mir wirklich Sorgen. Also insofern ist es ein unwahrscheinliches Privileg, muss ich sagen, einen Job zu haben, eine Aufgabe zu haben, die so, so eng am Herzen von Menschen quasi ist und an ihren persönlichen Bedürfnissen. Und das muss ich sagen, das lässt mich natürlich auch nicht aus. Ich sehe das nicht als einfach nur eine Aufgabe und eine Karrieremöglichkeit, sondern das ist durchaus etwas, was mich sehr früh auch schon berührt hat und auch persönlich betroffen hat. Ich habe ganz zu Anfang meiner Berufslaufbahn habe ich angefangen, in einem Wasserunternehmen zu arbeiten. Und ich denke, das hat mich auf die Schiene gesetzt, weil es gibt keine andere Ressource, kein anderes Material, das so essentiell ist fürs Überleben und auch so nicht substituierbar. Es gibt nichts anderes. Man kann nichts anderes stattdessen nutzen wie Wasser. Und ich denke, das war vielleicht für mich so der Startschuss, eben in diese Richtung mich weiterzuentwickeln oder zu sagen, ich will da nicht wieder raus, ich will da weitermachen.
Ja, gerade Wasser, ich finde, das wird auch manchmal viel zu wenig erwähnt, was das für eine Rolle spielt für die Zukunft, gerade in der Wirtschaft. Ne?
Das in der Tat. Wir sehen, dass Wasser ist eines der Themen, aber, und Sie hatten es auch kurz angesprochen, auch das Thema Natur. Ich glaube, Natur ist, wir hatten ganz am Anfang gesagt, ja, wir sprechen in mehreren Währungen jetzt oder in neuen Sprachen, ja, wie Geschäft oder wie Unternehmen sich und ihren Erfolg erklären sollen. Und es kommen auch wieder neue Sprachen nochmal dazu. Mhm. Und das Thema Wasser, glaube ich, ist nochmal eine neue Sprache, die gelernt werden muss und verstanden werden muss. Und das Thema Natur generell auch. Und da sind wir auch in Henkel erstmal noch am Anfang zu sagen, okay, was sind denn die großen Bereiche, die da reinführen oder die da rein dazugehören? Also Wasser gehört bei uns zum Thema Natur, Biodiversität und auch Entwaldung. Das sind so unsere drei großen Säulen, die wir da drunter haben. Aber dazu verstehen, wie betrifft uns das? Wo betreffen wir diese Ressourcen? Da sind wir gerade dabei, wirklich ganz intensiv das weiterzuentwickeln und zu verstehen.
Okay, also man merkt tatsächlich, da passiert einiges und ich glaube, man kann wirklich, wie wir es eben gesagt haben, von einer sehr umfangreichen ökologischen Transformation bei Henkel sprechen. Das kann man so nach außen kommunizieren.
Das kann man so kommunizieren, ja. Man kann sicher kommunizieren, dass wir uns vollkommen im Klaren sind, dass das nicht einfach wird, dass wir auch nicht unbedingt alle Antworten haben, noch nicht. Wir wissen, welche Themen, welche großen Herausforderungen wir angehen müssen. Wir wissen auch, dass wir zu vielen eine Rolle, auch eine Vorreiterrolle vielleicht in mancher Hinsicht spielen können. Ich denke, was super spannend ist bei Henkel, ist eben die Kombination aus zum Teil familiengeführten, aber auch DAX-Unternehmen, also diese Beidseitigkeit, Familie und öffentliche Aktienstruktur. Und zweitens diese Doppelung von auf der einen Seite Verbraucherprodukte, also wir reden ja über Waschmittel, über Shampoos, über Haarpflegemittel. Auf der anderen Seite ist ja ein ganz großer Teil von Henkel auch das Thema Klebstoffgeschäft, was sehr, sehr stark in die Industrie hinein verkauft und mit der Industrie zusammenarbeitet, also Automobil, Telekommunikation, Konstruktionsindustrie, wo wir also so viele verschiedene Aspekte davon sehen, aber auch so viele Möglichkeiten haben, wo wir mit anderen zusammenarbeiten können und damit also vielleicht auch Fortschritt woanders schneller erreichen können. Das finde ich ganz besonders spannend. Aber klar, es ist sicher eine Ambition und wir wollen damit vorne dabei sein.
Und langweilig wird es auf gar keinen Fall.
Nein, langweilig nicht. Bestimmt nicht.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Sapiro.
Danke, Frau Backer. Es hat mich sehr gefreut.
Das Unternehmen Henkel hat eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Die Grundlage ist für eine ökologische Transformation des Unternehmens. Und um den Prozess zu koordinieren, wurde sogar eine neue Stelle geschaffen, nämlich die der Nachhaltigkeitsmanagerin. Und die belegt Ulrike Sapiro. Und mit ihr habe ich über die Ambitionen des Unternehmens gesprochen. Das war Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima im Auftrag der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die wiederum eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Und wir haben diese Folge mit Ulrike Sapiro im September aufgezeichnet. Das heißt, alles, was wir besprochen haben, beruht auf der Ausgangslage Anfang September. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie Fragen oder Anregungen oder Ideen für weitere Gäste haben, hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht. Tschüss und bis bald.